Hey, danke euch für das Lied. Es ist mir immer, bedeutet mir viel eigentlich, weil ich glaube, in einem meiner ersten Predigten, die ich hatte, am Abendgottesdienst, habe ich am Schluss das Lied abgespielt, weil es dort passt zu der Predigt. Ich finde es super. Also ich hoffe, auch nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, wenn man es 100 Mal gesungen hat, ist es euch bewusst, was wir jetzt gesungen haben. Wir sind Kinder vom grössten Gott. Und er ist unser Vater, sein Blut fließt in unseren Adern. Das ist eine mega Verheißung. Wir sind, wie Simon gesagt hat, in der Serie von Esther. Die wird heute abgeschlossen. Jetzt weiss ich nicht, wer ist so ab und zu mal hier im Gottesdienst gewesen, wo wir die Serie hatten, sei es am Morgen oder am Abend. Wer ist froh, vielleicht eine kurze Auffrischung, was in diesem Buch überhaupt passiert, in dieser Geschichte von Esther? Oder ist das für alle klar? Gut, sind sich jemand geoutet, 2 haben sich geoutet. Also dann mache ich es ganz kurz. Also es ist ja Geschichte vom, also das Volk Israel ist nach Babylon verschleppt worden, unterdessen sind Perser an der Macht, der König Xerxes. Er hat einen Schönheitswettbewerb gemacht und eine neue Königin gesucht. Das ist eben die Esther, die Königin geworden. Und sie ist mit ihrem Cousin dort, der Mordechai. Sie sind beides Juden. Und da gibt es einen höheren Beamten, den Haman. Er kommt ganz viel Vollmacht über vom König und will, dass sich die Leute in der Hauptstadt, in Susa, vor ihm niederwerfen, wenn sie ihm begegnen. Und der Mordechai macht das nicht. Und der Haman fühlt sich durch das natürlich unglaublich provoziert, schafft es, den König zu überreden, dass er ein Gesetz erlässt, das sagt, dass in ein paar Monaten, in 10 Monaten oder so, an einem bestimmten Tag im ganzen Reich alle Juden dürfen umgebracht werden. Und der Mordechai gehört das und Esther auch. Sie schaffen es dann schlussendlich, den König umzustimmen, beziehungsweise es kommt dann eben raus, dass der Mordechai dem König früher mal das Leben gerettet hat und dass der Haman eigentlich der Böse ist. Irgendwann checkt dann das der König. Und er kann seinen Erlass nicht mehr rückgängig machen, aber er schreibt ein neues Gesetz und das sagt dann, dass die Juden sich dürfen wehren eben an diesem bestimmten Tag und schlussendlich schaffen sie es dann, ihre Feinde zu vernichten. Und die Privilegien, die der Haman bekommt am Anfang, kommt am Schluss nachher der Mordechai über und Esther ist nach wie vor gut angesehen im König. Und so ist das jüdische Volk gerettet worden vor der Vernichtung. Es ist also das Happy End am Schluss, alles ist gut. Man kann sagen, Gottes Wirken wird sichtbar in dieser Geschichte, obwohl der Name Gott kein einziges Mal vorkommt. Jetzt, Marcel, kannst du mir vielleicht noch die Fernbedienung bringen für PowerPoint? Die habe ich vergessen. Silas, kannst du mal 1 klicken unterdessen? Noch 1. Tipptopp. Ja, eben, Happy End, Fragezeichen. Dankeschön. In dieser Geschichte hat es ein Happy End. Wir wissen, wie es ausgeht am Schluss. Das Volk ist gerettet. Der Mordechai, Esther sind hoch angesehen beim persischen König. In unserer Realität, in unserem Leben, in unserem Alltag, ist es eben oft nicht so, oder? Manchmal, also vielleicht nicht oft, aber gibt es immer wieder Situationen, wo wir mitten drin sind und wir denken, ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es Happy End geht aus dieser Situation. Das kann sein, wenn ich irgendwie krank bin, eine Verletzung habe, die einfach nicht besser wird. Ich habe schon 100 Mal dafür gebetet, ich habe sogar schon operiert, weiss doch auch nicht, bin ja bei allen Ärzten gewesen und habe auch wirklich Gott hineingelegt, glaubt, dass etwas passiert und es ist einfach nicht passiert. Oder ich habe ständig Ärger, meine Klassenkollegen wird ignoriert oder sogar fertig gemacht, gemobbt. Ich habe alles probiert, ihnen mit Liebe zu begegnen, ihnen zu vergeben und so weiter. Und es hat einfach irgendwie nichts geändert. Es gibt sogar in der Bibel eine Stelle, wo das ein bisschen ausdrückt, im Prediger, also sagt, glaub's, hat das Salomo geschrieben. Und trotzdem geschieht so vieles auf der Welt, dass keinen Sinn ergibt. Da geht es rechtschaffenen Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das kommt mir alles so sinnlos vor. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Einfach die Frage, ja, was macht es überhaupt für einen Unterschied, dass ich versuche, das Leben auch so zu leben, wie wir es ja da einander mutigen zu leben. Wir vertrauen auf Gott und eben glauben, es gibt ein Happy End, wenn die Realität doch oft anders aussieht. Kurze Klammerbemerkung. Manchmal gibt es wirklich Sünde in unserem Leben oder Unglauben, wo Gott oder wo mehr Gott vielleicht es verunmöglichen, dass er wirken kann. Das gibt es. Aber ich möchte heute nicht über das reden, sondern es geht mir jetzt wirklich um Situationen, wo wir eigentlich nichts falsch machen, wo wir wirklich aus tiefstem Herz glauben, dass Gott kann wirken und wird wirken und es passiert einfach nicht. Wo wir irgendwo anstehen, wo wir stillstehen oder wo wir warten müssen. Ich glaube, ein Problem, das wir haben als Menschen, ist, dass wir die Situation immer nur im Moment selber sehen. Also wir sehen noch nicht das Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. In der Bibel ist ja das anders. Da sehen wir die Geschichten und wir sehen immer das Ende, was passiert. Eben jetzt bei der Esther und bei Mordechai am Ende ist es ja gut. Aber der Mordechai, wenn wir uns die Mitzi-Geschichte hineinversetzen, er hat im Königsleben gerettet, eben, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat sich nachher nicht niedergeworfen von dem Haman, der ja nicht irgendein Gott ist oder so, sondern einfach ein Mensch. Und jetzt sieht es so aus, wie wenn sein ganzes Volk müssen büssen für eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das ist mega unfair. Oder sogar bei Jesus, wenn wir, haben wir zwei spannende Bibelstellen. Er war mal in der Synagoge und hat geredet. Ganz viele Leute sind ihm nachgelaufen. Er hat ja Wunder gemacht, ist durch ganz Judäa durchgezogen. Und dann steht, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und er hat jetzt nicht eine unglaublich provozierende Rede gehalten. Er hat sie einfach herausgefordert und zum einem radikalen Lebensstil aufgefordert. Aber nicht irgendetwas, wo aus unserer Sicht wahnsinnig so tönt, dass jetzt alle davon laufen sollten. Sondern es ist einfach, wie Jesus halt war, sehr klar. Und vorher sind die Leute ihm nachgelaufen und jetzt plötzlich nicht mehr. Oder am Kreuz natürlich, der Moment. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment hat er erst zwar schon Jesus und ist Gott und hat es ja irgendwie gewusst, dass er wieder aufersteht, aber er hat gleich nicht gewusst, wie die Geschichte schlussendlich ausgeht. Was wird passieren mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm nachgelaufen sind. Ähnlich auch bei Paulus. Er hat sich auch gefragt, ob alles überhaupt Sinn macht, was er gemacht hat. Er schreibt an den Galater, ich mache mir Sorgen um euch, ist denn meine ganze Arbeit vergeblich gewesen? Oder im Timotheusbrief schreibt er, wie du weißt, haben mich alle Christen aus der Provinz Asien verlassen. Und heute wissen wir natürlich, dank seiner Reisen, wo er überall umgezogen ist, in Europa, in Asien, sind so viele Gemeinden entstanden, ist das Christentum so weiter verbreitet worden. Ohne den Paulus wäre das, hat es vielleicht jemand anders gemacht, aber es wäre sicher nicht so schnell gewesen und nicht so effektiv. Aber er hat das nicht immer gesehen in diesem Moment. Und ich glaube, das ist wichtig mal als erste Feststellung, dass wir uns bewusst sind, die Leute in der Bibel sind auch nicht einfach immer haben die Geschichte vom Ende her gesehen, sondern sie sind mit drin gewesen. Sie sind auch in Situationen gewesen, wie wir vielleicht, wo auch Fragen da gewesen sind, wo auch Unsicherheiten gewesen ist. Paulus übrigens hat ja auch hat sogar irgendeine Krankheit gehabt, sagt man, wo nie geheilt wurde, ist er dann mehrmals dafür gebetet. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir einen Perspektivenwechsel machen. Und ich habe das so im Satz dargestellt, es geht darum, sich zu fragen oder sich zu entscheiden schlussendlich auch, aber fragen, ob ich das will, die Entscheidung treffen, ich lebe nicht für meinen Erfolg, sondern ich lebe für einen Wert. Ich möchte das kurz ein paar Beispiele festmachen. Vielleicht einfach ganz allgemein gesagt, also es ist wichtig, dass wir unseren Glauben, den wir ja irgendwo durch haben, ob jetzt der stark ist oder schwach, aber irgendwo ist der rum, dass wir den stärken, indem wir Wert haben, Ziel haben, Visionen und nicht den Glauben schwächen oder unseren Zweifel stärken, indem wir die ganze Zeit auf das schauen, was ist oder was eben noch nicht ist. Ich glaube, das ist mal ein Grundsatz. Also wir nähren unseren Glauben mit Visionen, mit Zielen und mit Werten, die wir leben wollen. Und wir nähren nicht unseren Zweifel mit Ergebnissen, die wir schon sehen oder die eben nicht so gross sind, wie wir uns erhoffen oder die wir gar noch nicht sehen. Ich werde jetzt auch wieder anfangen mit dem Mordechai, mit der Esther und dann auch mit Jesus und Paulus und nachher ein paar Beispiele sagen, wie das bei uns vielleicht aussehen könnte. Der Mordechai, der hat in einem fremden Land gelebt, hat sich aber entschieden, sein Wert war, für sein Leben hat er den Wert gehabt, ich werfe mich nicht nieder vor fremden Göttern oder vor anderen Menschen, sondern ich bleibe dem Gott, wo seit 100 Jahren, also wo mein Volk kennt, aber jetzt sind wir seit 100 Jahren in der Fremde, dem Gott bleibe ich treu. Das war sein Wert gewesen. Und den Erfolg hat er im ersten Moment nicht gesehen. Es hat so ausgesehen, wie es wird sein ganzes Volk vernichtet, wegen dem Wert, den er verfolgt hat. Die Esther hat eine spezielle Rolle in dieser Geschichte. Sie ist einfach am Königshof und sie kommt das irgendwie schon mit, über was der König macht, aber es braucht den Mordechai, der ihr sagt, hey, geh dich wehren, es ist auch dein Volk und du kannst nicht das Gefühl haben, wenn du nichts sagst, dann passiert dir nichts. Irgendwann findet der König dann schon raus, dass du auch Jüdin bist. Und dann hat Esther sich entschieden, sie kämpft für ihr Volk. Das ist ihr Wert nachher geworden. Sie kämpft für ihr Volk. Sie hat das Risiko auf sich genommen, zum König zu gehen und ihn um einen Gefallen bitten. Und hat dann den berühmten Satz gesagt, bevor sie gegangen ist, hat sie Mordechai gesagt, wenn ich umkomme, dann komme ich halt um. Und sie war bereit gewesen, für den Wert, das, was ihr wichtig war, sogar zu sterben. Sie ist dann nicht gestorben, aber das hat sie nicht gewusst in dem Moment. Auch Jesus hat gewusst, dass es der Wille von Gott ist, dass er auf die Erde kommt, dass er hier als Mensch lebt, dass er ans Kreuz geht, dass er die Menschen versöhnt wieder mit dem Vater, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit dem Vater im Himmel, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir versöhnt sind. Für das ist er gekommen. Der Weg ist er gegangen, konsequent, bis zum Tod und darüber aus. Aber er hat nicht gewusst, also können wir jetzt diskutieren, aber sagen wir jetzt, aus seiner menschlichen Situation hat er nicht gewusst, wie viele Leute nachher werden ihm nachfolgen. Er hat uns die freie Wahl gelassen, oder? Er hat einfach für das gelebt und der Rest ist in Gottes Hand. Auch der Paulus hat es nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, dass das Evangelium so weite Kreise zieht, dank ihm. Er ist ins Gefängnis gekommen, sie haben ihn einst gesteinigt, er hat Schiffbruch gehabt. Also er war eben krank gewesen, alles Mögliche. Das hat überhaupt nicht so glamourös ausgesehen und so effektiv, was er gemacht hat. Vielleicht bist du, also jetzt, das sind ja alles Situationen aus der Bibel, die ist weit weg und so. Vielleicht kennst du die Situation oder hast du den Wert in deinem Leben, dass du sagst, ich bete für meine Freunde, ich will, dass sie Jesus kennenlernen, ich will, dass irgendwie Veränderung passiert in ihrem Leben, ich will mir auch Zeit nehmen für sie und gleichzeitig der scheinbare Erfolg oder eben der Erfolg, der nicht da ist, es passiert nichts. Sie verändern sich nicht, sie haben kein Interesse an dem, was du sagst, wo du bist, sie melden sich nie, es ist immer, kommt immer von dir aus. Da kommt die Frage auf, ja, braucht mich Gott überhaupt in dem? Also, habe ich den Wert, ich bin für meine Freunde da, oder messe ich den Erfolg, was sehe ich? Oder es kann auch sein, dass du sagst, mein Wert ist in meinem Leben, ich tue 10% von meinem Einkommen in Minus spenden, oder nicht, welche Kirche du auch gehst sonst. Das ist mein Wert und ich mache das und ich ziehe das durch und nachher merkst du Ende Monat, jetzt wird das Geld knapp. Und wenn ich die 10% nicht gegeben hätte, dann könnte ich mir noch neue Schuhe kaufen und noch das. Und jetzt geht es irgendwie nicht auf. Und gleichzeitig steht in der Bibel, Gott versorgt und wir müssen uns keine Sorgen machen, keine Angst haben, dass wir zu wenig haben. Aber ich erlebe das im Moment nicht. Also der Wert, den ich habe und die Realität, die ich sehe, stimmt vielleicht nicht überein. Oder nimmst du dir vor, ich tue in der Schule nie mehr, oder wenn es noch nie gemacht ist, ich tue einfach nie spicken, sonst irgendwie bescheissen. Ich tue das, was ich lehre, das kommt aufs Blatt und nicht das, was der Nachbar lehrt und nicht das, was das Internet mir sagt, tue ich ausdrucken und abgeben, sondern einfach das, was ich lehre, das zeige ich nachher. Und das ist ja ehrlich, oder? Der Wert, Ehrlichkeit, werde für das bewertet, was ich kann. Und dann sehe ich nebenan, andere machen bessere Noten oder vielleicht beschissen es nicht mal, aber es lenkt vielleicht einfach nicht. Ich schaffe es nicht, ich muss die Klasse wiederholen oder aus der Kante irgendwie raus oder weiss doch auch nicht. Wie geht das zusammen? Du bist doch ehrlich gewesen, hast gesagt, Gott, du versorgst mich, du hilfst mir, ich weiss es, ich beschisse nicht und jetzt geht es, lenkt es gleich nicht. Aber eben, wenn wir die Perspektive haben, wir leben nicht für den Erfolg, sondern wir leben für einen Wert. Ich glaube, denen hilft schon mal im ersten Schritt, um die Sache anders anzuschauen. Oder wenn du in der Lehre bist, vielleicht, es ist noch nicht so viel Lohn, logischerweise, im ersten, zweiten Lehrjahr, und nachher kommt irgendjemand und sagt, komm, kommst du am Wochenende noch etwas machen, ein bisschen schwarz arbeiten, so unter der Hand, ich gebe dir noch ein Nötchen und so. Und du sagst, nein, das mache ich nicht. Mein Wert ist Ehrlichkeit, ich verdiene mein Geld richtig, super, ich tue es versteuern, was auch immer. Ja, und die sagen, ja, nein, komm, das muss ja niemand wissen, es zählt doch, was du nachher hast am Schluss. Du hast mehr Geld, du hast mehr, kannst du ein teures Handy-Abo leisten oder neue Kleider oder so. Auch da sind wir in dieser Spannung drin. Und wenn wir den Wert anschauen, für den wir leben, ist es ganz anders, als wenn wir den Erfolg anschauen oder eben den Misserfolg. Vielleicht hast du auch Wert Dankbarkeit, dass du sagst, ich will grundsätzlich dankbar sein. Für das, was ich habe, für das, was ich vielleicht auch noch nicht sehe, ich will dankbar sein. Und jetzt gibt es in deinem Leben, aber eben Krankheit, wie ich am Anfang gesagt, es gibt vielleicht irgendeinen Tod, Verlust, Jobverlust, sonst irgendetwas, wo du denkst, ja, also, was gibt es jetzt da zu danken? Auch da, es ist deine Entscheidung, lebe ich für den Wert, den ich mich entschieden habe, ziehe ich das durch, vertraue darauf, dass es irgendwie schlussendlich dann gut kommt, oder messe ich meinen jetzigen Zustand am Erfolg. Wenn es so Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir warten müssen oder wo es aussieht, wie es eben stillsteht, nicht vorwärts geht, glaube ich, dass wir vier Sachen trainieren können. Vier Eigenschaften werden trainiert. Das eine ist Treue. Also es trainiert die Fähigkeit oder die Eigenschaft von der Treue, dass ich wirklich Gott treu bleibe, statt dass ich bitter und hoffnungslos werde. Auch das entscheidet wieder, oder also beziehungsweise ist ein Volk davon, wenn ich mich entscheide, entscheide ich mich für den Wert, ich bin Gott treu, ich vertraue seinen Aussagen, oder werde ich bitter und hoffnungslos und sage, es hat ja eh nicht, es stimmt ja eh nicht, es passt eh nicht. Etwas anderes, das Vertrauen, dass Gott versorgt, das wird trainiert, statt dass ich mir Sorgen mache, um mangelnde Ressourcen, dass ich keine Zeit habe, das reicht doch nicht und oh, jetzt mache ich noch Jungschi und ich müsste auch noch lernen und irgendwie jetzt habe ich doch das, meine Zeit auch für Gott eingesetzt und da habe ich eine schlechte Note, das können wir so einfach abwägen, oder? Und das reicht dann nie. Wir lernen auch Geduld, dass wir Gott machen in Situationen, statt dass wir es einfach selber an die Hand nehmen und sagen, gut, ich mache es jetzt, ich weiß besser, wie es geht, ich weiß, wenn es passieren soll. Aber wir lehren Geduld und wir sagen, okay Gott, du hast einen Zeitplan, du weißt, was wenn dran ist. Und auch Demut. Demut ist so, ja, so ein Begriff, glaube ich, ist wichtig, da zu verstehen, dass man nicht so immer irgendwie gebückt rumlaufen, das ist nicht unbedingt demütig, sondern demütig ist zu wissen, wer wir sind Kind von Gott, wir sind aber auch Sünder. Es ist irgendwie beides. Und wir müssen nicht eine Maske tragen, wir müssen uns nicht besser darstellen, als wir sind. Wir müssen uns aber auch nicht aufspielen, wenn irgendetwas gut gelungen ist und das Gefühl hat, das ist jetzt wegen uns, sondern demütig sein. Ja, eben auch zu den Fehlern, die ich mache, stehen. Das ist keine Schande, das geht uns allen so. All die Sachen, die schaffen wir ja nicht aus Eigenkraft. Das sind ja riesen Wörter, oder? Vertrauen, Treue, Geduld, Demut. Also da sind wir hoffentlich alle noch dran, noch ein bisschen länger dran am Lehren. Das Coole ist, dass wir dürfen wissen, wir haben Jesus an unserer Seite, der die ganzen Sachen eigentlich auch erlebt hat. Er ist auch auf die Probe gestellt worden in seinem Leben. Und wir haben da eine coole Zusage, weil er, Jesus, selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt wurden. Also Jesus hat nicht alles im Einzelnen, was wir durchmachen, auch durchgemacht, aber ganz viele Situationen kennt er. Er hat schlussendlich so eine Extremsituation erlebt, er hat gewusst, er stirbt, er hat gewusst, seine Freunde verlassen ihn. Er war verlassen von seinem Vater in dem Moment am Kreuz und er ist durchgegangen und kann uns eben auch helfen in solchen Situationen. Ja, mein Wunsch ist für mein Leben zuerst mal, aber ich wünsche mir es auch für uns alle, dass ich wirklich in jedem Moment von meinem Leben aus vollstem Herz kann sagen, ich weiß, dass Gott gut ist. Ich weiß, dass er gute Pläne hat. Und ich weiß, dass er weiß, wie das Ende aussieht von meinem Leben und von der Geschichte allgemein. und dass ich vertraue, dass eben die Pläne gut sind und dass seine Sicht weitergeht als meine. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt eine spannende Person kennengelernt, ein bisschen gelesen über ihn. Das ist ein Georg Müller heisst der, der hat im 19. Jahrhundert gelebt, eigentlich praktisch das ganze Jahrhundert, also fast hunderte geworden. Ist ein Deutscher, ist nachher aber vor allem in England tätig gewesen und hat dort Waisenhäuser gegründet. In seinem Leben hat es mehrere Momente gegeben, wo es eigentlich ausgesehen hat, dass das ist jetzt aussichtslos. Also er war mit 16 das erste Mal im Gefängnis gewesen. Vorher mit 14 ist seine Mutter gestorben und wo sie gestorben ist, hat er Kartenspiel gespielt und hat sich betrunken irgendwo in einer Spielhölle. Hat seinen Vater bestohlen, hat schlussendlich Theologie studiert, Jesus kennengelernt, nicht im Studium, sondern bei so einer Bibelgruppe, bei Freunden. Hat 3 von seinen 4 Kindern verloren, also 2 sind tot geboren, das eine ist mit 15 Monaten gestorben. Hat selber mehrere schwere Krankheiten gehabt, hat mehrmals, er war nahe am Tod gewesen, in jungen Jahren, also mit 23 das erste Mal, mit 30 dann noch ein paar Mal. Und all das, die Erlebnisse, haben ihn nicht bitter gemacht, sondern haben ihn mit Hoffnung erfüllt. Also wenn ihr mal lesen wollt, Georg Müller heisst er, könnt ihr noch Waisenhaus Bristol eingeben. Das ist wirklich interessant. Er hat Tausende von Kindern ein Heim gegeben, wo Waisen geworden sind wegen der Cholera-Epidemie. Hat nie um Geld gebettelt bei irgendjemandem. Hat immer das bekommen, was er gebraucht hat. Hat dann mit 65 seine Frau verloren, seine erste, hat dann nochmal geheiratet und dann mit 70 ist er noch Evangelist geworden, ist noch 17 Jahre um die Welt gereist, hat vor 3 Millionen Leuten geredet, hat den amerikanischen Präsidenten getroffen, war auch in der Schweiz, von den Kilometern, die er gemacht hat, 8 Mal um die Welt gereist, mit zwischen 70 und 87, schon immer wieder mal heim dazwischen, 42 Länder besucht und dann ist auch seine zweite Frau dann gestorben, als er bald 90 war. Seine Tochter auch schon kurz vorher. Und am Schluss war er wieder Witwer, ist wieder zurück auf Bristol, hat nochmal predigt, hat die Bibelstunde geleitet, noch am Abend vor seinem Tod, als er mit fast 93 dann gestorben ist am Morgen. Er selber, und das finde ich jetzt eben schon noch krass, hat gesagt, er hat 30'000 Gebetserhörungen erlebt in seinem Leben, also spontane, sofortige. Wie er auf die Zahl kommt, weiß ich nicht. Aber er hat für einen Freund hat er 50 Jahre lang gebetet, dass er Jesus kennenlernt. In einer anderen Quelle habe ich gelesen, 2 Freunde und 60 Jahre, aber es spielt ja nicht so eine Rolle. Er hat einfach wirklich treu gebetet und die Person hat sein Leben, hat ja all die Wunder gesehen im Leben von dem Georg Müller. Er hat gesehen, wie Gott versorgt hat, wie die Waisenhäuser immer genug zu essen, genug Geld und alles hatten, aber das hat sie nicht berührt. Und er ist gestorben und die Person hat seinem Freund hat das Leben nicht Jesus gegeben. Erst nachher am Grab ist es dann irgendwie sind die Augen aufgegangen oder dem und hat dann gecheckt, was eigentlich passiert ist und hat dann noch sein Leben Jesus gegeben. Aber er ist in den Tod gegangen, er hat das nicht erlebt. Er hat es nicht gewusst und gleich hat er treu 50 oder 60 Jahre für den Freund gebetet und hat so viele andere Wunder erlebt, aber das hat er nicht dürfen sehen. Aber Gott eben hat das letzte Wort. Er sieht darüber aus. Ja, ich möchte dich fragen, wo stehst du? Also hast du dich in irgendeiner von diesen Situationen, die ich jetzt gesagt habe, sei es mit Krankheit, mit irgendwie so Entscheidungen im Leben halt, mit Bescheissen oder Ehrlichkeit, Dankbarkeit und so, oder auch die Sachen mit der Treue und dem Vertrauen, Geduld und Demut, bist du dort irgendwo herausgefordert? Merkst du, ich bin bitter geworden oder hoffnungslos? Ich mache mir Sorgen, ich vertraue Gott nicht mehr, dass er mich wirklich versorgt mit dem, was ich brauche. Hast du vielleicht eine Maske aufgesetzt, um deine Fehler, deine Schwächen zu überdecken? Weil du denkst, das ist ein Problem für Gott oder für deine Mitmenschen. Ich werde dich einladen oder ich lade dich ein, die Situationen wieder vor Gott zu bringen, vor Jesus zu bringen. Er hat es erlebt, er ist durch das durch, er ist auf die Probe gestellt worden und er ist durch und er hat es durchgezogen. Und ich lade dich ein, vertraue nochmal auf ihn, dass er in deiner Situation das letzte Wort hat. Egal wie es aussieht, schau auf den Wert, schau auf das Ziel. Nicht auf das Ergebnis, wie sie jetzt aussehen. Schau auf das Ziel. Das ist auch ein cooler Vers. Das ist jetzt gerade unser Hochzeitsvers, zufällig, Trauvers. Aber das ist auch gut. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, also das ist von Paulus, oder, wo wir vorhin gesehen haben, wo herausgefordert war, wo manchmal gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt etwas bringt, was ich mache. Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Also all die Fehlschläge, Niederschläge, Stillstand, ich lasse hinter mir, ich schaue aufs Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir lassen jetzt ein Lied an. Wieder mal. Und nehmt ihr doch Zeit, die Frage, die ich jetzt aufgeworfen habe, ob es da etwas gibt, wo du merkst, ist dran, eigentlich abzulecken nochmal oder neu Jesus reinzulassen in die Situation. Lass dir das durch den Kopf gehen. Wenn dann nachher, nach dem Lied, gibt es eine Anbetungszeit, wo, ja, wo wir wollen, wirklich Gott das auch zusingen, dass wir ihm treu sein wollen, dass wir ihm vertrauen, aber auch Möglichkeit haben, um für uns zu beten. Also wenn du Bedürfnis hast, mit jemandem zusammen das abzulecken oder Gott reinzulassen. Du kannst hinterher gehen, zu Martial oder zu Andrea. Du kannst auch mit deinem Kollegen, deiner Freundin, die dich mitgenommen hat, auch zusammen beten. Also das ist auch möglich. Mach das. Das Lied heisst, oder der Titel ist Goodness of God, also Güte von Gott, und drückt eigentlich das aus, in der Strophe ein also die mehr, die singen, drücken, also das ist das Gebet zu Gott, dass deine Gnade hat uns nie im Stich gelassen. Vom Morgen, wo wir aufwachen, bis am Abend, wenn wir den Kopf wieder ablegen, sind wir in deiner Hand und wir wollen wirklich von deiner Güte singen. Und in der zweiten Strophe, deine Stimme, ich liebe es, deine Stimme zu hören. Du hast uns durchs Feuer oder hast mich durchs Feuer durchgeführt. Und sogar in der dunkelsten Nacht bist du näher als alles. Also so näher wie nichts anderes. Und ich glaube, das ist genau das, oder? Wenn wir das erleben in so dunklen Momenten, wie Jesus an unserer Seite ist. Sie singt es dann da auch. Ich habe dich kennengelernt als einen Vater. Und ich habe dich kennengelernt als einen Freund. Genau in diesen Situationen. Und dem Refrain, mein ganzes Leben bist du treu gewesen, mein ganzes Leben bist du so gut zu mir gewesen und mit jedem Atemzug, den ich noch habe, solange ich kann, werde ich singen von der Güte von Gott. Und dann der Bridge ist, singen sie, deine Güte, sie rennt mir hinten nachher. Also wenn ich davor laufe, die Güte von Gott kommt uns hinten nachher. Und sie rennt uns hinten nachher und schlussendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als aufzugehen und zu sagen, gut, ich schaffe es selber nicht, ich vertraue, ich gebe dir alles, weil du bist so gut und deine Güte rennt mir hinterher nach. Gut, Silas. Ich könnte den Text mitlesen, es ist halt einfach auf Englisch, darum haben sie es übersetzt, und macht euch aber Gedanken.